Hallo und herzlich willkommen beim Herzenssache Pferd Podcast mit Antoinette Hitzinger, Lia Weltli und Mera Brockhage. Du bist hier richtig, wenn du dir schon immer einen Podcast gewünscht hast, der Wissen und Gefühl miteinander verbindet. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit der kommenden Folge.
Ja, hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch herzlich zu dieser Podcast-Folge und heute soll es um Stürze und ihre Folgen gehen. Das passiert immer wieder, wir können da nicht ausschließen, dass sowas passiert, aber wir stellen ganz oft fest bei Geschichten, die uns erzählt werden, dass da einfach noch viel mehr dahinter steckt und dass ganz viele Unfälle eben zu verhindern wären. Ja, und um dieses Thema geht es heute und darum, was ihr tun könnt.
Ja, ich finde es auch ein sehr spannendes Thema, weil man irgendwie so, ja, über Stürze in dem Sinne, glaube ich, wie wir das jetzt vorhaben, gar nicht so oft spricht. Meine Sturzerfahrungen waren tatsächlich im Laufe meiner Reiterkarriere ganz unterschiedlich. Also ganz klassisch habe ich auch in einem Schulbetrieb angefangen, reiten zu lernen. Tatsächlich mit einem guten Konzept, muss ich in diesem Fall doch mal dazu sagen, weil ich das sehr löblich fand. Da war es tatsächlich so, dass die Schulpferde maximal 3 Jahre im Schulbetrieb waren, jeden Tag auch in der Gruppe auf der Koppel waren und nach 3 Jahren in private Hände verkauft wurden. Das war tatsächlich was, was ich unglaublich schön schon damals als Kind, wo das Bewusstsein noch nicht so stark war, ein sehr, sehr schönes Schulpferdekonzept fand, weil es einfach klar war, dass die nicht lange in Anführungszeichen diesem Betrieb standhalten müssen und diese wechselnden Menschen haben. Ja, und als ich dabei Reiten gelernt habe, gab es so eine ganz, ganz süße Phase. Ich bin einfach jede Stunde vom Pferd gefallen, egal welches Pferd ich geritten bin. Das ging so weit, dass es irgendwann mal der Stallchef quasi nach einer Reitstunde zu mir kam und meinte: Na, Mera, bist du heute mal nicht gestürzt? Und das war einfach eine ganz süße Phase, weil in dem Sinne, die Pferde haben gar nichts gemacht, sondern ich war, glaube ich, so verträumt in meiner Welt, so am Rumdümpeln, würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, überhaupt nicht fokussiert. Hatte quasi aber noch keine reiterliche Balance, also sobald es eine minimale Balanceveränderung gab, ne, wie so einen Sprung zur Seite oder keine Ahnung, im Galopp eine Abweichung von einem halben Meter nach links oder rechts, ne, war es halt einfach schon für mich vorbei. Und ja, bis ich so meinen ersten ganz, ganz prägenden Sturz hatte, das war von meinem Lieblingshaflinger, der hieß damals Novalis und ich bin den so gerne geritten, weil der unglaublich faul war. Also der war so richtig langsam und gemütlich unterwegs und das war einfach voll mein Ding, ne? So, ich konnte ja nicht gut rein und das war schön kontrolliert und ja. Und dann ging es aber eben darum, dass ich so langsam mal das Galoppieren lernen sollte. Und dann musste ich ihn auch galoppieren und er mochte das Galoppieren nicht. Und dann so eine typische Situation. Dann half, glaube ich, die Reitlehrerin und er buckelte. Ich setze das hier in Anführungszeichen, könnt ihr ja nicht sehen, weil aus heutiger Sicht würde ich sagen, er hat quasi, wenn überhaupt, so ein bisschen den Hintern gelüftet, ne? Also es war jetzt kein Buckeln, wie wir das eigentlich verstehen. Aber ich bin gestürzt. Und mir ist damals auch gar nichts passiert. Außer, dass ich echt einen seelischen Knacks weg hatte und mich wochenlang nicht getraut habe zu galoppieren, weil ich so Angst davor hatte, dass mir das wieder passierte. Und ich weiß noch, wie ich dann mit meiner Mama im Auto saß, die mich dann irgendwie nach Wochen wie jedes Mal fragte, und Mera, bist du heute auch galoppiert, ne, so. Und ich, nee. Und dann kam der Punkt, ich war so sauer auf mich, in diesem Moment in diesem Auto, dass ich es nicht geschafft habe, mich das einfach wieder zu trauen und das zu probieren. Und in der nächsten Reitstunde bin ich dann wieder galoppiert. Und seitdem war so für mich irgendwie, dass ich gelernt habe, okay, also ich glaube, das hat tatsächlich mein gesamtes Leben ein bisschen verändert, weil ich daraus gelernt habe, dass es sich lohnt, sich seinen Ängsten zu stellen. Das war, glaube ich, da für mich dieses große Learning, weil ich mich wochenlang nicht getraut habe und es immer schlimmer wurde und ich immer weniger Lust hatte auf Reiten. So, das war damals so mein größtes Learning. Dann bin ich natürlich im Laufe der Zeit besser geworden, routinierter geworden. Und damit haben sich auch die Sturzgeschichten verändert. Dann ging es los, dass ich angefangen habe, so mal hier und da so ein bisschen andere Pferde zu reiten, ne? So ein bisschen unter dem Beritt-Titel, aber eben noch unentgeltlich. Und da ging es dann aber auch umgekehrt los, dass es manchmal wie so Vorahnungen gab. Und die gruseligste in Anführungszeichen war tatsächlich, ich bin zu dem Stall gefahren, saß im Auto und habe auf einmal Angst bekommen und wusste, ich darf heute dieses Pferd nicht reiten. Aber ich konnte es ja nicht benennen, ne? Und dachte, was ist denn jetzt los, ne? Das war auch in dem Sinne kein schwieriges Pferd, das war einfach noch ein junges Pferd, aber ja, war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und dann bin ich in die Box gegangen und da habe ich wie immer begrüßt und ich habe ihn geputzt und er war nicht schmerzempfindlich. Ich dachte, naja, gibt irgendwie keine Anhaltspunkte für dieses Gefühl. Was soll ich denn jetzt auch den Kunden sagen, ne? So, ja, dann bin ich aufgestiegen und bin sofort runtergestürzt. Also ich bin keine 2 Schritte geritten, ich bin aufgestiegen und er hat mich in den Sand gesetzt, weil er explodiert ist bis zum geht nicht mehr. So, ja, das war für mich eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Heute, mit dem Wissen von heute, hätte ich es vielleicht ja ganz anders benennen können, ne? Hätte vielleicht Wirbel gefühlt, hätte am Gangbild was gesehen, ne? Aber damals hatte ich nur dieses Gefühl in diesem Auto, was mir gesagt hat, dass ich nicht reiten sollte heute. Und ja, dann habe ich das natürlich damals auch anderen Menschen erzählt, auch mit diesem Gefühl. Und dann kam immer dieses Feedback so, ja, aber vielleicht war es ja auch dein Gefühl, was das ausgelöst hat. Und da habe ich natürlich drüber nachgedacht und dachte so, shit, stimmt, kann ja sein. Ne? Und das hat dann dazu geführt, dass ich meinem Gefühl die nächsten Jahre, also es hat noch einige dieser Sturzerfahrungen gebraucht, bis ich meinem Gefühl vertraut habe. Und mir dachte, Mensch, am Ende total egal, ne, ob quasi mein Pferd auf mein Gefühl reagiert und ich stürze oder ob ich vielleicht einfach hochsensibel bin und was vorher spüre und darauf hätte anders reagieren dürfen. Und heute mit der Erfahrung, wie Pferde kommunizieren, ne, und auch auf welchen möglichen Wege Tierkommunikation möglich ist oder auch umgekehrt, ne, dass man auch mit Familienmitgliedern verbunden ist, ne. Da gibt es ja auch diese Geschichten, dass Leute erzählen, sie wussten genau, der ist in diesem Moment gestorben, obwohl es überhaupt gar keine Berechtigung dazu gab. Würde ich sagen, ich glaube nicht, dass es ein von mir initiiertes Gefühl war, weil ich eigentlich überhaupt gar kein Angstreiter-Mensch bin. Das habe ich damals nach der Erfahrung mit Novalis tatsächlich gehen lassen können, sondern ich glaube, es war ein Versuch der Pferde schon mit mir zu kommunizieren. Ja, dann hat das gewechselt. Also dann wusste ich, dass das irgendwie Berechtigung hat, aber habe es mir noch lange als Schwäche ausgelegt, im Sinne von, dass ich dachte, dass meine Aufgabe als Bereiter ist, mutig immer jedes Pferd zu reiten. So, und quasi, ich habe lange darunter gelitten, dass ich dachte, ich bin nicht mutig genug, weil es ja diese Tage gibt, wo ich spüre, dass dieses Pferd heute nicht geritten gehört. Und dann nicht geritten bin. Und dann dachte ich ja, okay, aber wenn ich richtig schwierige Pferde unter Umständen da hatte, dann kann es sein, dass ich irgendwie nur einmal die Woche oder alle 1,5 Wochen das Gefühl hatte, dass das Pferd jetzt in der psychischen Verfassung ist, also von mir geritten zu werden. Und da habe ich lange drunter gelitten, weil ich dachte so, Mensch, was bin ich denn für eine Bereiterin? Ne? Ich werde dafür bezahlt, dieses Pferd auf Teufel komm raus zu reiten, damit es endlich besser wird. Und dann gab es dieses eine schwierige Pferd, was wirklich aus dem Nichts explodierte, ganz panisch wurde und rumbockte, so als gäbe es keinen Morgen mehr. Und heute mit dem weiteren Können hätte ich das nochmal ganz anders angegangen und wäre damals zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, aufgrund der Aufgabe, dieses Pferd zu reiten, wäre ich es noch nicht geritten. Also spätere Kandidaten mit derselben Verhaltensauffälligkeit, wo wir wirklich über ganz, ganz tief sitzendes Trauma, ganz, ganz tief sitzende Angststörungen reden. Hätte ich ganz anders vorgearbeitet, würde ich jetzt so noch gar nicht reiten. Aber bei diesem Pferd spürte ich, wann er es mental schafft, dass ich aufsteigen darf und es reiten darf. Und es ist mir mit diesem Pferd nie etwas passiert, während die Besitzerin in derselben Zeit 4-mal runtergeflogen ist, und zwar bitterbös. Und da habe ich dann auch eine Zeit lang dran zu knausern gehabt, weil das war eben auch die Phase, wo ich dachte, das ist Schwäche. Und heute würde ich sagen, nein, es war eine absolute Stärke. Ich wusste, wann das Pferd es schafft, sich mental so auf mich zu konzentrieren, dass mir nichts passiert. Und an den anderen Tagen, wo er mir gesagt hat, das packt er nicht, er kann da keine Garantie für übernehmen, habe ich es gespürt und bin nicht aufgestiegen. So. Und ich erinnere mich heute noch an einige Reitgefühle, wo der sich zusammengerissen hat, bis zum geht nicht mehr für mich, ne, dass da nichts passiert ist mit mir. Und das ist genau der Punkt. Heute würde ich ein Pferd, was sich so anfühlt, noch niemals reiten, weil ich es einfach ganz bewusst, also ganz bewusst, unbewusst in diesem Falle natürlich in der Überforderung belassen habe und eben quasi nur das Aushalten als Mittel gegeben habe, ne? Und gut genug im Gefühl war zu wissen, wann er es aushalten kann. Aber ich habe ihm damit überhaupt kein positives Trainingsgefühl gegeben und dementsprechend haben wir die Angst da auch nicht abgestellt bekommen. Wobei in dem Sinne 4 Monate auch viel zu kurz war, wie der damals im Beritt war. Heute hatte ich einige dieser Pferde mit derselben Thematik in Ausbildung und kann einfach sagen, ja, das hat aber halt auch 1 bis 1,5 Jahre gedauert, ne? Und da bin ich in einem viel, viel späteren Zeitpunkt zum Reiten übergegangen, nämlich dann, als die Pferde anfingen, in sich sicher zu werden. Und dann mit ganz, ganz viel Gefühl das abgelöst. Aber das war so eine ganz, ganz spannende Phase. Ja, und den letzten Sturz, also es hat dann, ihr seht, es wurde immer besser, dass ich dem vertraut habe. Aber dann gab es noch einen Sturzmoment, da bin ich Reitstunde geritten auf einem Berittpferd und habe schon gemerkt, wir haben dem ziemlich viel abverlangt im Unterricht. Also ich selber hätte es gut sein lassen, weil ich bemerkt habe, dass wir ihn mental sehr gefordert haben, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen. So gar nicht mal zwingend, dass wir stundenlang Galopparbeit gemacht hatten. Wir waren bis dato im Schritt unterwegs. Aber ich hatte eigentlich gespürt, dass er mental jetzt echt fertig war und hätte aufgehört. Und du hast das auch an den Spannungen im Körper gefühlt. Also das war so ganz spannend. Die Einheit wurde zum Glück spannenderweise aufgenommen. Und die Trainerin hatte mich dann aber noch galoppieren lassen. Und dann ist er im Galopp explodiert. Ich bin dann auch irgendwie beim dritten Mal dann runtergestürzt. Habe dann beim Stürzen ganz intuitiv gemerkt, ich muss hier irgendwie aus der Schussbahn raus. Also ich bin irgendwie so Richtung sein Hinterbein gestürzt. Und ganz intuitiv habe ich mich geduckt, wegbewegt und bin dann erst aufgestanden. Und das auf Video war, konnte man es sehen. Hätte ich diese Reaktion nicht gehabt, hätte ich volle Lotte Eintritt gegen den Kopf abbekommen. Gar nicht, weil das Pferd böse war, sondern weil ich während dem Stürzen an sein Hinterbein gekommen bin, es dabei quasi berührt habe, ne, und das einfach eine Reaktion war, die es ausgelöst hat. Und das war aber so ein Moment, dadurch, dass ich mir das danach auf Video ansehen konnte. Und dachte, Mensch, wäre in diesem Fall dieser Instinkt nicht so gut gewesen und wäre ich nicht so gut im Abrollen insgesamt und in diesem im Sturzmoment noch ein bisschen Timing entwickeln, wie ich mich fallen lasse. Da waren wahrscheinlich diese 1000 Stürze in meiner Jugend ganz toll, als ich einfach dieses Abrollen intuitiv ganz viel trainiert habe. Dann wäre das tatsächlich ein Krankenhaussturz gewesen, weil den Tritt mit dem Wumms, selbst mit dem Helm auf, wäre einfach ein ganz, ganz schlimmer Reitunfall geworden. Und das war tatsächlich so für mich, dass, ja, seitdem würde ich sagen, habe ich mein Gefühl nicht mehr ignoriert tatsächlich. Und das Spannende für mich war dann aber, das war trotzdem umgekehrt auch nochmal ein Augenöffner. Ich habe es ja gefühlt, aber ich habe mir auch das Video angesehen und du hättest es von außen nicht sehen können. Also das, was ich an Spannungszuständen gefühlt habe, war von außen dem Pferd offensichtlich beobachtend überhaupt nicht ansehbar. Der sah sehr entspannt aus und sah, ja, der hat sich ein bisschen angestrengt, aber das alles, was fühlbar war, konnte man von außen nicht sehen und dementsprechend kann ich auch meiner Trainerin da gar keinen Vorwurf machen, dass sie das nicht geschnackelt hat, dass wir hier gerade in Überforderung sind. Ich kann nur mir einen Vorwurf machen, dass ich nicht für mich eingestanden bin und vor allen Dingen für das Pferd eingestanden bin, weil ich habe ja gespürt, dass wir es überfordern gerade, ne? Ja, und das war für mich, glaube ich, auch so ein. Das war nochmal so der letzte Tritt in den Hintern, in Anführungszeichen, den ich glaube ich brauchte, um wirklich zu sagen, ab hier höre ich auf mein Gefühl, völlig egal, was andere sagen, weil am Ende zahle ich mit meiner Gesundheit und dieser Betrieb lebt von mir. Und ehrlich gesagt ist mir mein Körper auch zu schade. Das ist auch der Grund, weshalb ich bockene Pferde nicht kuriere, indem mein Anspruch ist, stundenlang im Sattel sitzen zu können, sondern mein Anspruch ist, so zu trainieren, dass ich gar kein Bocken auslöse. Und das muss ich sagen, ist auch der Weg, wo wir ganz, ganz viele Pferde mit nachhaltig aus ihren Problemen rausgeholt haben. Ja, das waren, glaube ich, so jetzt so meine wichtigsten Augenöffner, die im Verlaufe der Sturzszenarien, die ich so am eigenen Leibe miterlebt habe.
Ja, spannend. Also meine Geschichte ist total anders. Ich bin quasi nie vom Pferd gefallen. Also damals in der Reitschule, ja, vielleicht mal so und danach eigentlich nie. Ich bin aber auch, glaube ich, wirklich eher eine Angstreiterin als du. Also bin so sehr vorsichtig. Genau. Ja, wir wollten aber jetzt im mittleren Teil nochmal drauf eingehen, eben, dass wir immer wieder im Gespräch sind oder du Kunden hast, Pferde ausbildest, wo schlimme Unfälle passieren, wo Leute im Spital landen. Und im Nachhinein, wenn man das anschaut, wäre es eigentlich zu vermeiden gewesen.
Ja, also ich finde, da sind auch, also sind so, es sind ganz oft so zwei Sachen, die mir so im Kopf bleiben. Das eine ist, dass auch die meisten Unfallberichte von den Reitern losgehen mit, ich habe es eigentlich an diesem Tag gespürt, aber so, also das fand ich auch sehr, sehr spannend rückwirkend, dass all diese Unfallgeschichten, wenn die aus dem Krankenhaus rauskamen und mir danach die Geschichten erzählt haben, genauso losging. Also es scheinbar ein Riesenthema zu sein scheint, dass auch andere Reiter eine Vorahnung haben, aber sich dem nicht hingeben und dann aber wahrscheinlich reiterlich noch ein bisschen ungeschickter vielleicht sind, ne? Oder sich nicht so gut abrollen können oder, dass das dann wirklich ganz oft Unfälle werden, die im Krankenhaus enden und wo man sich auch nichts vormachen muss. Nach Bruchgeschehen haben wir A, ein Angstthema, was mitreitet, aber viel schlimmer, ich finde auch, das ist so meine Beobachtung. Bei den meisten wird der Körper nie wieder so, wie er vorher mal war. Ne? Und das ist für mich auch so der Punkt, wo ich einfach sage, mir ist mein Körper heilig. Ich gehöre nicht zu den Reitern, die mit den Geschichten brüsten, wie lange und wie viel schwierige Pferde sie gesessen haben, ausgesessen haben, ohne zu stürzen, sondern ich glaube, ich bin der Reiter, der sagt, mein Anspruch ist zu sagen, okay, wie trainieren wir das Pferd, dass wir nie wieder in diese Situation kommen und wie kam es dahin? Und da muss ich leider sagen, auch nochmal durch unser Online-Coaching, was wir anbieten, dass wir einfach mittlerweile festgestellt haben, dass viele dieser Stürze nicht hätten sein müssen. Und einer der prägendsten Geschichten war tatsächlich eine, die mit ihrem Pferd, den hatte ich eingeritten und dann waren sie ausreiten und war bis dahin, der war nie böse, nie blöd. Ja, sie waren irgendwie ausreiten und sind den Steilhang runtergeritten und sie sagte dann selbst beim Steilhang, ne, weil er wollte ein bisschen zu schnell, hat sie den schon deutlich parieren müssen. Und als sie dann wieder auf der Geraden waren, ließ sie die Zügel lang so. Und sie sagte selber, beim Steilhang, da saß sie natürlich ein bisschen schwerer im Sattel drin, so. Ja, und dann explodierte der aus dem Nichts, bis sie auch unten war, völligst krank, so aus ihrer Sicht, ne? Und das Spannende für mich daran war, dass sie da irgendwie schon auf dem Trichter war, dass das ein komisches Verhalten für ihr Pferd ist und dass sie sich eigentlich nicht erklären konnte, warum ein Pferd, was quasi nie buckelte, jetzt so explodieren sollte, ne? Und sie holte dann den Tierarzt und das fand ich sehr, sehr spannend und der Tierarzt war dann auch da und guckte sich das an und sagte, er könnte da keinen Grund sehen, aber macht mal noch ein Blutbild, ne? Und ja, dann war das Blutbild irgendwie in den Entzündungswert ein bisschen erhöht. Dann hat er gesagt, da schiebst du, mach mal sicherheitshalber eine Wurmkur, glaube ich, war denn so das Thema, ne? Und ja, also Tierarzt war da, Tierarzt hat mich.
War ihr auch noch nichts passiert, oder? Da war sie
Ja,
nicht verletzt.
also sie hatte in dem Sinne, sie hatte schwere Prellungen und so Geschichten, aber es war jetzt noch kein Bruchgeschehen dabei, ne? Aber sie hatte schon ordentlich eins abbekommen und ihr Mann war schon so besorgt, dass er eigentlich gerne hätte, dass sie mit Reiten aufhört, als er die Geschichte gehört hat. Also so, ne? Ihr ging es schon ordentlich schlecht, aber es war noch nicht so, dass sie ins Krankenhaus musste. Und dann ist sie eine kurze Zeit später wieder geritten und es war in der Halle und da war das Problem, er wollte auf einer Hand plötzlich nicht mehr abwenden. Und ist dann quasi, weil er nicht abwenden wollte aus ihrer Sicht, ne, dann hat sie natürlich probiert, da auch mehr zu sagen. Und das, ich weiß nicht mehr, wie genau diese Geschichte war, aber Fakt war, er konnte nicht abwenden, er ist immer schneller geworden und sie ist dabei irgendwann so blöd auf die Bande gestürzt, dass sie dann wirklich mit mehreren Brüchen im Krankenhaus lag. Ja, und das Ende vom Lied ist eigentlich, dass ich habe die Geschichte auch erst nach dem zweiten Sturz erfahren, dass der Sattel, den sie sich maß anfertigen lassen hatte von ihrem Sattler, einfach tatsächlich viel zu lang war. Zusätzlich gerade eine osteopathische Läsion mit hinzukam, wo auch die Nervenbahnen mit beeinflusst wurden und diese deswegen auch das Abwenden unter anderem so schwierig war. Ich gehe davon aus, dass er sich auf der Koppel mal auch ordentlich zermürbt hatte. Aber diese Gesamtkonstellation aus dem Sattel, der viel zu lang war, die Nervenbahnen, die gereizt waren, wo einfach Nervenschmerz auch vorhanden war. Ne, wir erinnern uns an der ersten Geschichte, wo die Reiterin sich schwer in den Sattel gesetzt hatte vorher, weil er ja so ein bisschen eilig den Berg runterging, also vermutlich genau diesen Bereich komprimiert hatte, ne? Und einfach in den Schmerzen gesessen hatte. Und in dem Moment, als er quasi freigegeben wurde, ich gehe davon aus, dass da so ein Schmerz eingeschossen ist tatsächlich, dass der gar nicht mehr anders konnte, als sich dem einfach zu entledigen. Also dass das nichts mit ihr zu tun hatte, sondern eine richtige Schmerzreaktion war. Und dieselbe Geschichte dann beim Abwenden, ne, was einfach nicht mehr möglich war oder schwer möglich war, ja, wo dann diese Unfallverkettung mit reingekommen ist. Das Schlimme daran ist, dass das fast immer, also fast immer, wenn diese Geschichten so sind, dass ein Pferd eigentlich sehr lieb ist und dann solche schlimmen Unfälle passieren, haben körperliche Ursachen. Fast immer die Geschichten, wo es ist, mein Pferd beim Angaloppieren buckelt er immer, sind körperliche Ursachen. Fast immer bei diesen ganz extrem nervösen Pferden, wo wir wissen, es ist nicht zwingend ein traumatischer Hintergrund und manchmal können sie sich dann plötzlich nicht mehr zusammenreißen, haben fast immer körperliche Ursachen. Ne? Bei den traumatisierten Pferden ist natürlich, wir haben immer das Zusammenspiel von Psyche und von Körper, aber meines Erachtens nach ist das Bewusstsein für den Körper immer noch ein bisschen zu wenig in unserer Reiterwelt vorhanden und was das dann je nach Pferdefall auch auslösen kann. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen unser Wunsch von dieser Podcast-Folge, dafür einfach zu sensibilisieren, weil ich mir wünsche, dass auch wir anderen Reiter unseren eigenen Körper als viel heiliger empfinden, um nicht so wilde Experimente zu machen, die dann in einem schlimmen Sturz enden, der uns selber auch vielleicht Wochen, Monate lang aus der Bahn haut. Ja.
Ja, und vielleicht auch einfach, dass wir mehr auf dieses Gefühl wieder hören. Ich erinnere mich jetzt an eine Geschichte, also es war irgendwie ein Ausritt und dann sind sie getrabt und dann wollte die Mitreiterin noch einen anderen Weg traben und sie hat eigentlich gespürt, das ist heute nicht gut. Also für
Ja.
uns reicht es sozusagen.
Ja.
Und genau dann ist es passiert. Also dass man auch sich als Mitreiter auch einfach, also dass man erstens klar entscheidet, wenn man so ein Gefühl hat und das kommuniziert und zweitens eben auch als Mitreiter einfach Rücksicht nimmt auf solche Sachen. Also
Ja, und das muss
das
man auch sagen. Ich meine, das war ja auch ein Unfall, der im Krankenhaus endet
ja.
und irgendwie ein halbes Jahr Reha nach sich zog, die Geschichte, die
Ja.
du erzählst. Das war ja, glaube ich, auch eine Teilnehmerin von uns.
Ja.
Ja. Ja, und auch das finde ich, also ich habe auch in dem Sinne, ich kann auch da immer den Tipp geben, gerade beim Ausreiten, ne, geht wirklich mit Ausreitpartnern los, wo einfach klar ist, dass das okay ist. Und zwar in beide Richtungen, ne, dass es okay ist, wenn es am Ende ein Schrittausritt wirkt, weil irgendein Pferd heute nervlich, keine Ahnung, was mit sich bringt, dann ist das ein Schrittausritt. Punkt, ne? Dass man einfach viel mehr dahin kommt oder auch absteigen, das sage ich immer mit den Jungpferden. Ja, wer mich kennt beim Jungpferdeanreiten, dann versuche ich meinen Schülern da auch immer genau dasselbe mitzugeben, ne? Es gibt bei den Jungpferden einfach immer mal Tage, wo man merkt, oh Mensch, heute ist diese Ecke so gruselig oder der ist so unter Spannung, ich fühle mich hier einfach nicht wohl. Und ich habe auch Angst, weil ich kenne das junge Pferd noch nicht, dass mir da was passiert, dass wir noch in diese Verkettung reinkommen. Und meine Erfahrung ist mittlerweile einfach, was ist denn daran so schlimm, an so einem Tag entweder nicht zu reiten oder abzusteigen und diese Stimmung zu überbrücken? Man kann ja auch später wieder aufsteigen oder man kann auch mal heute nur 2 Runden Schritt geritten zu sein. Ne, so, was ist denn daran so schlimm? Schlimmer ist es, und das zeigt mir meine Erfahrung, das werden wir ja gleich auch noch besprechen, der umgekehrte Fall. Derjenige hat es nicht getan, die Geschichten kennt man ja auch zuhauf, ne? Dann ist wirklich was passiert, der Reiter ist mit seinem jungen Pferd gestürzt und danach braucht es Jahre, bis wieder ein vergleichbares Vertrauen da ist. Und zwar in beide Richtungen, weil das Pferd hat gemerkt, dass ich als Reiter nicht in der Lage bin, wahrzunehmen, dass es die Situation nicht mehr gemanagt kriegt und sich Unterstützung wünscht. Und ich als Reiter habe es ja scheinbar nicht geschafft, ihm die adäquate Unterstützung für diese Situation zu bieten. Hätte ich ihm aber vielleicht am Boden bieten können. Also ich glaube, für viele Pferde ist es auch die schlimmste Erfahrung eigentlich, dass wir stürzen und uns verletzen. Ja, wenn es Pech ganz blöd läuft, ne, dann ist körperlich darauf hin sowas passiert, dass ein halbes Jahr Training eh gestrichen ist, einfach weil mir als Reiter was passiert ist. Versus, ich bin abgestiegen, es ist nichts passiert und ich bin einfach diesen Tag nicht so viel geritten, wie ich eigentlich geplant hatte. Aber ich finde so in Summe, wenn wir uns einfach anschauen, dass wir vorhaben, unser Pferd noch 20 Jahre zu reiten, wenn es jung ist, sind diese paar Trainingseinheiten zu Beginn, wo wir sagen, Mensch, irgendwie passt dir dieses mentale Matching heute nicht. Sowas von total egal. Aber irgendwie ein blöder Sturz, blöde Erfahrung bremst unser Training, wenn es dumm läuft, auf Jahre aus. Ne? So, also ich finde, auch da dürfen wir uns vielleicht einfach wieder trauen, mutig in die andere Richtung zu sein und nicht mehr von uns und von dem Pferd zu verlangen, dass wir immer alles wuppen müssen. Und das merke ich bei den jungen Pferden auch, gerade so auch im Sommer, ne, wenn die viel draußen sind, wenn es eine anstrengende Nacht war, weil vielleicht Wildschweine war, weil es gewittert hat, ne, dann sind die auch am nächsten Tag müder, können sich nicht so gut konzentrieren, reagieren noch schneller auf Außenreize, ne? So, dann kann man das ja auch ganz individuell abwägen. Und so werden Stück für Stück da sehr, sehr sichere Reitpferde raus. Also keins von den Pferden, wo ich zwischendurch entschieden habe, dass heute nicht geritten wird oder dass die Einheit jetzt beendet ist, ist daraufhin ein Pferd geworden, was ich vor der Arbeit gedrückt habe, sondern es sind alles sehr, sehr sichere Reitpferde geworden. Mehr oder mit weniger Zeit, ne? Aber ja.
Genau, also das hab, also damit habe ich die besten Erfahrungen sozusagen im Gelände immer wieder ein Stück zu laufen. Und wenn ich das Gefühl habe,
Ja.
jetzt ist alles gut, dann wieder steige ich wieder auf. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt ist irgendwie müde, jetzt ist keine Ahnung, fühlt sich der Rücken komisch an, was weiß ich, wird oder auch wird schneller, also will jetzt immer schneller laufen, dann ist es ja oft auch Müdigkeit.
Ja, ganz oft Müdigkeit.
Dann steige ich wieder ab. Genau, ich wollte noch eben meine Sturzgeschichte erzählen. Also, ich war gerade frisch schwanger mit meinem ältesten Sohn. Also, der ist jetzt 31, das ist schon eine Weile her. Und ich hatte meine Penta und ich hatte wirklich viel, viel Vertrauen zu diesem Pferd, auch begründet. Das war auch ein bombensicheres Pferd. So. Und ich hatte sehr viel Arbeit in der Zeit. Wir hatten gerade eine Ausstellung eröffnet und hatte sie 2 Wochen quasi nicht bewegt und dann war ich ausreiten und ja, wollte angaloppieren, so ziemlich leichtsinnig, so am durchhängenden Zügel und ich hatte nicht richtig nachgegurtet. Und sie galoppiert also an auf so einem Grasweg und hebt einmal ein bisschen den Hintern. Nichts irgendwie Schlimmes, aber der Sattel hing auf dem Hals und ich habe einfach gemerkt, ich falle jetzt direkt vor die Vorderhufe von diesem Pferd. Und ich dachte wirklich, mein letztes Stündchen hätte geschlagen, weil ich dachte, die zertrampelt mich jetzt, ja. Und ich konnte, also der Sattel war eben wirklich so schief, es gab keine Rettung mehr sozusagen. Und dann bin ich da gestürzt, habe mich so eingekugelt und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich jetzt einen Huf abkriege. Und das passierte aber nicht. Und ich habe dann die Augen aufgemacht und sie stand direkt über mir. Also ich lag unter ihrem Hals. Also die muss so einen Vollstopp gerissen haben. Das, ja, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Und obwohl ich wusste, es war einfach nur mein Fehler, weil welcher Idiot gurtet nicht richtig nach, ja. Ja, also wirklich völlig leichtsinnig. Trotzdem, dass ich das alles wusste und dass das alles nicht passiert wäre, wenn ich das nicht getan hätte, habe ich glaube, ungefähr 3 Jahre gebraucht, bis ich wieder einfach ohne Beklemmung quasi angaloppieren konnte im Gelände mit ihr. Obwohl das Pferd nichts falsch gemacht hat. Es ist mir auch nichts passiert, ja, auch dem Kind nicht. Also nichts, einfach. Es war eigentlich alles gut. Ich habe nachgegurtet, bin wieder aufgestiegen. So und weiter geritten. Und trotzdem saß das so tief, dass ich so lange damit zu tun hatte, einfach diese Bilder wieder wegzukriegen. Also auf dem Platz war das gar kein Problem. Und ich bin auch dann immer wieder galoppiert, aber es war einfach dieser Kloß im Bauch und dieses irgendwie angespannt sein, bis das einfach wieder weg war. Das hat so lange gedauert. Und das wollte ich einfach jetzt hier erzählen, weil, also das ist nicht, ja, das legen wir uns dann auch als Schwäche aus, so wie Mera das gesagt hat, oder? Aber es ist natürlich einfach eine Schutzreaktion unseres Nervensystems. Das ist ein Trauma, das sitzt da, ja. Und das muss man wieder rauskriegen aus diesem Nervensystem. Obwohl mir nichts passiert ist und ich genau wusste, wie ich das verhindern kann, so. Deswegen, Vergleichbar schwieriger wird es ja noch, wenn tatsächlich eine Verletzung vorliegt oder wenn man eben etwas hat, was man nicht so kontrollieren kann, wie einen Sattelgurt anziehen kann.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube auch, wenn eine Verletzung macht, dass man auch erstmal wieder ein Dreivierteljahr nicht auf dem Pferd sitzt. Also das nicht überschreibt, ne? Weil das ist sowas, was ich mit meinen Stürzen auch gemerkt habe. Natürlich ist immer nach einem Sturz reitet ein Moment mehr Stress im System mit, wenn man eine andere Spannung im Körper fühlt, ne? Mein Glück in dem Sinne war natürlich immer, dass ich innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr viele Pferde reiten konnte und so sehr, sehr schnell das Gefühl überschreiben konnte, ne? Also in Summe sind so viele gut gelöste Situationen über meine Sturzsituation, wo ich in dem Sinne toi, toi, toi bis jetzt immer ohne Bruch und so davongekommen bin. Ich möchte mir allerdings nicht ausmalen, wie es tatsächlich ist, wenn man so stürzt, dass man danach einfach wirklich ein halbes Jahr vielleicht außer Gefecht gesetzt ist, ne, so. Und dann vielleicht eh nur sein eines Pferd geritten ist, mit dem das auch passiert ist, ne, so, das ist einfach nochmal, und dann vielleicht nicht die Ursache weiß und das so benennen kann, ne, sondern das aus seiner Sicht irgendwie ziemlich aus dem Nichts und ziemlich unerwartet kam, dann gibt es ja auch noch auf der Kopfebene eine ganz andere Argumentationsstruktur, die du ja in dem Sinne dir immer noch beruhigend zur Seite ziehen konntest, ne, und sagen konntest, dieser Unfall ist passiert, weil ich schusselig war und nicht, weil mein Pferd irgendwas gemacht hat. Ne? Ja, das heißt, unser Ziel, glaube ich, mit der Podcast-Folge waren so zwei Sachen. Zum einen, dass ich Prävention viel, viel wichtiger finde, als quasi ein Unfallgeschehen wieder rausbügeln zu müssen, sowohl aus Pferdesicht als auch aus Menschensicht, dass wir in der Regel eine Intuition haben. Also ich würde sagen, für gefühlt aus den Geschichten würde ich sagen, 95% der Unfälle sind vermeidbar und 5% sind wirklich Unfallgeschehen, ne? Also wo ja weder Pferd noch Mensch was dazu kam, sondern die äußeren Situationen einfach so waren, dass darauf was passiert ist, ne? Und das finde ich ist ja immer noch Risiko genug, was wir im Endeffekt zu tragen haben, sobald wir uns für einen Umgang mit dem Pferd entscheiden. Ja, und das Dritte eben das, und ich glaube, das ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass es fast immer für heftige körperliche Reaktionen ein oder ganz, ganz oft eben körperliche Ursachen gibt. So. Und dass es meistens nichts bringt, Verhaltensveränderungen zu erwarten und denselben Weg weiterzugehen und nicht herausgefunden zu haben, wo vielleicht auch Schmerzen und Überforderungen aufgrund von körperlichen Problemen eine Rolle spielen. So, und bis heute ist es immer noch sehr in uns reinen Reiterköpfen, dass wir reiterliche Probleme immer ganz klar geritten durch Wiederholung lösen sollten. Ne? So, für mich immer das allerschönste Beispiel in dieser Hinsicht ist das Verwerfen aus meiner Sicht, ne? Wo einfach immer noch sehr, sehr gerne die Taktik vermittelt wird, ne? Das Überanheben des der inneren Hand und Unterstützung der entsprechenden Knies und so weiter. Wir das Verwerfen korrigieren, ohne uns zum Beispiel bewusst zu sein, dass das in der Regel eine absolute Schmerzreaktion ist und was damit zu tun hat, wie die muskuläre Unterstützung beim Pferd möglich ist, um das entsprechende Vorderbein schneller wieder aus der Last zu nehmen. So, also in dem Sinne treiben wir dann oft das Problem sehr, sehr stark voran, indem wir das Verwerfen korrigieren, ohne die eigentliche Ursache gefunden zu haben. Und das, finde ich, ist in dem Sinne ein ganz, ganz harmloses Beispiel, was sehr, sehr oft in den Reithallen zu beobachten ist, wo wir Reiter uns scheinbar überhaupt nicht bewusst sind, dass hier wirklich ein körperliches Problem auf Seiten der Pferde vorliegt. Ne? Genau, und das dann weitergedacht kann dann natürlich auch zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Auch dieses, dass Pferde immer unglaublich schreckhaft sind und zu ganz explosiven Reaktionen neigen, also nicht zusammenzucken und vielleicht einen Sprung zur Seite machen, sondern daraus sich so Eskapaden entwickeln, die wirklich für den Reiter gefährlich werden, da würde ich absolut hellhörig werden. Ne? So, also da bin ich mir sehr sicher, dass da zusätzlich noch eine Schmerzverkettung losgeht. Oder Schmerzen vorher die Ursache waren und dann im Zusammenhang mit Verspannung vielleicht auch wirklich ein Nervenschmerz mit am Einschießen ist. Und unsere Einladung ist, wir haben uns da mittlerweile, glaube ich, sehr darauf spezialisiert und auch ein Mentoring-Programm entwickelt, was über einen längeren Zeitraum sehr intensiv geht, wo es einfach darum geht, diese vielen Ebenen zusammenzubringen. Ne? Was passiert bei uns in der Psyche? Was ist auf unserer Seite los? Ne? Was ist beim Pferd körperliche Ursache? Was ist beim Pferd psychische Ursache? Wie bringen wir das jetzt trainingstechnisch wieder auf einen gemeinsamen Weg? mit eben ganz, ganz viel Blickschulung, ganz, ganz viel, ja, Möglichkeiten, um uns da
Kommunikation.
aufzufangen. Ja.
Ich glaube auch, also diese körperlichen Ursachen sind sicher ein Teil und dann gibt es aber auch Dinge, die einfach an fehlender gegenseitigem Verständnis in der Kommunikation liegen.
Ja.
So.
Ja.
Das, also diese Beispiele kenne ich auch, ja. Wo
Ja.
ein Pferd nicht zu stoppen ist, weil es einfach nie gelernt hat, wie so ein, also weil das eigentlich nicht konditioniert war oder diese Sprache nicht funktioniert hat. Dass man auch in einer Situation mit höherer Anspannung, dass das Pferd noch zuhört und wenn man sagt, hey, halt, stopp, ja, also solche Sachen auch.
Ja, und ich finde, da haben wir ja auch alle Extreme miterlebt, ne? So irgendwie von quasi zu streng, zu ambitioniert und wirklich was körperlich übersehen oder umgekehrt, ne? Das dem Pferd unbedingt recht machen wollen, super lieb, super nett sein, aber gerade irgendwie auch nicht mitkriegen, wo vielleicht eine Grenze angebracht wäre, damit man wieder in eine Kommunikation reinkommt. Also ich finde auch, es ist eigentlich das Spannende am Thema Pferd, ist diese Vielschichtigkeit, ne? Und ich glaube, das ist das, wo wir auch mit viel Erfahrung mittlerweile draufschauen, weil wir ja selber ganz viele Pferde übernommen haben, die teilweise schon Schlachttermin hatten, stark traumatisierten Hintergrund hatten. Ja, ich in die Osteo und Physio bin ich eigentlich eingestiegen, weil ich es körperlich verstehen wollte, ne? Weil mir da immer wieder Rätsel aufgegeben wurden, auch von Pferdeseite aus, ne? Und ja, ist eigentlich wir mittlerweile festgestellt haben, und so ist auch dieses Mentoring-Programm entstanden, dass ich das Gefühl hatte, beim Behandeln wäre es jetzt eigentlich wichtig, dass wir über Training reden, damit wir hier aus der Nummer wieder rauskommen oder das in die richtigen Wege leiten. Ne? Beim Training hatte ich das Gefühl, so Mensch, hier würde eigentlich, bräuchten wir körperliche Unterstützung noch auf einer muskulären Ebene. Ich habe zu wenig Zeit im Unterricht zu erklären, warum machen wir das eigentlich so? Wie sind unsere Kriterien? Worauf achte ich? Woran erkenne ich eigentlich jetzt auch Überforderung auf körperlicher Ebene im Pferd, ne? Damit wir auch einfach vielleicht meinungsunabhängiger werden, ne? Und selber sehen können, ob meine Trainingsidee hier gerade eine gute ist für den Körper oder nicht. Und ja, wenn das Kind irgendwie so im Brunnen gefallen ist, dass man sich da zusammen in was hineinmanövriert hat, ne? Also klar ist, man liebt sich, aber beide Seiten sind völligst verunsichert und es ist eigentlich völligst unklar, ist jetzt der Sattel das Problem, ist der Körper das Problem oder finden wir gerade den Trainingsweg hier nicht, ne? Mein Pferd hat vielleicht auch keine Motivation, keine Freude mehr. Das alles zusammenzufügen, das war, glaube ich, auch die Idee, wie Glücksfeuer für uns entstanden ist.
Genau. Ja, und unser Angebot hier und jetzt ist also, wenn du das Gefühl hast, also das ist bei dir passiert, ja, es ist irgendeine Situation passiert, ein Sturz, ein Losreißen, ein, keine Ahnung, was euch nachhaltig beschäftigt, dann gibt es hier jetzt dieses kostenlose Angebot, dass du gerne mit uns Kontakt aufnehmen darfst und wir würden ein kurzes Telefongespräch führen, um zu gucken, in welche Richtung das geht und welche Materialien wir brauchen, um das wirklich tiefer zu verstehen. Und dann würden wir uns in einem Zoom-Termin treffen und auf Ursachenforschung gehen.
Genau.
Ja.
Und für die, die bei mir in der Nähe sind, also mein Standort ist Mengerskirchen in der Nähe von Limburg, da biete ich tatsächlich auch osteopathische Behandlungen eben hier im Umkreis ganz normal an. Und ansonsten ist bei mir noch Beritt stationär ein Angebot, wobei meine Tendenz, also ich liebe den Beritt, aber ich auch mittlerweile feststelle, wie viel wir eigentlich über dieses Mentoring-Programm mittlerweile dazu beitragen können, dass die Menschen einfach lernen, es selber zu machen mit ihrem Pferd. Und das finde ich ist auch einfach eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Also auch da darfst du dich gerne melden, ne? Wenn du irgendwie selber so am Schwanken bist, ist dann jetzt eigentlich Beritt der richtige Weg oder kann ich das doch selber? Ne? So auch in diese Richtung haben wir uns, glaube ich, mittlerweile sehr spezialisiert, weil wir einfach diese vielen verschiedenen Perspektiven und Pro-Kontrast mittlerweile sehr, sehr gut kennen.
Ja, genau. Und dann wünschen wir euch eine wunderbare, unfallfreie Zeit.
Absolut. Bis dann. Ciao.